So, heute zu Gast bei mir Herbert Renz-Polster, Wissenschaftler, Buchautor, Kinderarzt. Man muss eigentlich fast sagen Bestsellerautor, Spiegel-Bestsellerautor von Büchern mit Titeln wie Kinder verstehen und Auf die Flügel kommt es an. Und genau darum geht es heute auch in unserem Gespräch. Es geht um Kinder verstehen. Was bedeutet es, ihnen Flügel zu geben? Ich würde gerne noch mal so ein bisschen vielleicht die Wackelzahnpubertät ansprechen, die ja dann auch, die wir unbedingt verstehen müssten. Und ich freue mich, dass wir uns heute sehen und wir heute genau über diese Themen reden.
Ja, super. Willkommen, Elli. Ich finde es schön, ja, dass wir reden.
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Herbert, kannst du sagen, was hältst du für eins der größten Missverständnisse, wenn es um Eltern und Kinder bzw. Eltern und Kindererziehung geht?
Ja, das wäre wahrscheinlich, wenn du unterschiedliche Eltern fragst, was ich ja auch bin, würdest du da auf unterschiedliche Themen kommen. Aber ich glaube, eins der heutigen Missverständnisse, wo ich deutlich wahrnehme, das ist, dass wir manchmal denken, die Kinder, die wachsen einfach so, wenn sie nur viel Liebe bekommen und die Beziehungen stimmen und die Bindung gut ist. Und dann ist alles gut, dann wachsen die aus sich heraus zu kompetenten Persönlichkeiten heran, die im Leben stehen, die widerstandsfähig sind und so weiter. Alles das, was wir uns wünschen. Und so ist es nicht wirklich.
Oh, okay.
Ja.
Ich dachte, das ist tatsächlich, also auch ich dachte so, okay, ja, die Bindung steht an erster Stelle und damit kriegen wir so alles hin. Was stimmt daran nicht? Was ist an dieser Haltung, ich will nicht sagen falsch, aber vielleicht zu kurz gedacht?
Ja, das Wichtige ist natürlich, dass sie nicht falsch ist. Natürlich, ich bin der Letzte, wo den Wert der Bindung bezweifeln würde. Allerdings, und auch nicht, dass es Nummer eins an erster Stelle steht. Wir wissen, wenn Kinder keine Bindung bekommen, dass es dann wirklich fürs ganze Leben ein echtes Problem ist. Also insofern, ja, auf Bindung kommt es an. Aber gleichzeitig ist sie eben eine Grundlage. Eine Grundlage für weitere Entwicklungsschritte.
Was ist denn stattdessen notwendig? Oder würdest du sagen, legt euren Fokus?
Also nicht stattdessen, sondern zusätzlich.
Zusätzlich?
Das wäre, wenn man die Bindung verstehen würde, sozusagen als Eintrittskarte für die zweite große, große Beschäftigung der Kinder. Das ist neugierig werden, sich sicher fühlen, sich der Welt zuwenden, rausgehen und sich vervollständigen und sich entwickeln. Also so ein bisschen wie das Märchen oder ich weiß gar nicht, es ist wahrscheinlich ein Märchen vom, wir kennen es ja, der Prinz, der lebt im Schloss und hat alles und fühlt sich wohl wahrscheinlich auch, hat halt so Bindung in dem Sinne. Und was passiert im Märchen? Er muss raus in die Welt und muss sich den Abenteuern stellen, muss sich bewähren, muss wirksam sein, muss Autonomie erlangen auf seine Art, indem er sich dem Leben stellt. Und das ist bei den Kindern genauso. Also Bindung ist das Sprungbrett. Und dann kommen aber auch die Flügel.
Auf die Flügel kommt es an.
Ja,
wie dein genau. Buchtitel, wie dein Buchtitel ja, vom, genau. Von deinem Bestseller, Spiegel-Bestseller auch sagt.
Ja.
Wie sieht das, wie meinst du das? Übertrag's mal auf den Alltag der Eltern.
Also ich würde es mal übertragen vielleicht auf den Alltag, wenn wir uns mal nach oben schrauben und mal die ganzen Kinder, wuselige Kinderwelt anschauen, wie sie rund um die Erde eigentlich läuft und wie sie zu 99% der Menschheitsgeschichte gelaufen ist, dann siehst du da eigentlich das Bild von Kindern, die ganz viel Bindung haben, die also eintauchen sozusagen in, sagen wir mal, wirklich intensives sogar Bindungsnetz, nicht nur zweigleisig oder so, sondern oder eingleisig, sondern wirklich bindungssatt, würde ich mal sagen. Also viele auch ja, Großeltern, andere, wir sagen immer das Dorf, das Mütterzieh, das ist dort gegeben. Aber dann siehst du auch, dass die Kinder ganz stark ihren Alltag verbringen in der eigenen Spur, indem sie mit anderen Kindern was machen, indem sie ganz, ganz, ganz viel spielen, indem sie sich auch im, sagen wir mal, gemischtaltrigen Kontext unterschiedliche Altersgruppen selber Projekte anpacken, ja. Und das ist ganz stark das, was ich meine, also dass die Kinder brauchen auch für ihre Selbstständigkeitsentwicklung das Leben unter Kindern, ganz stark. und das Leben in dem, wo sie ihr eigenes Programm verfolgen. Also nicht nur unsere Ziele ausführen sozusagen, sondern ganz stark sich eigene Ziele setzen. Weil auf dem Weg begegnen ihnen die Herausforderungen des Prinzen sozusagen. Da sind dann die Kröten, die man auch schlucken muss, dass man mal verliert, mal gewinnt, dass man zusammenstehen muss, dass man kooperieren muss manchmal, sich manchmal auch durchsetzen, manchmal herausragen, manchmal sich einfügen, dass man sozial kompetent werden muss. Man wird auch immer wieder ein bisschen aus seiner Komfortzone, dem grünen Bereich, ein bisschen so rausgedrängt, gell? So mehr ins Gelbe rein, manchmal sogar ins Rote, mein Gott, ja, aber dann wieder lernt man damit umzugehen. Ja, der war gemein zu mir, ja, muss ich irgendwie mit umgehen und so weiter. Also es ist immer wieder, ich verlasse meinen grünen Bereich, das Schloss, und werde rausgeschubst oder gelockt eigentlich raus in den Bereich, wo es für mich so stark kribbelt, dass ich es trotzdem durchhalte und darin wachse. Das ist der Trick. Also du siehst dann Kinder, die stehen im kalten Wasser, bibbern, haben, was weiß ich, blau gefrorene Lippen und halten trotzdem durch, weil der Staudamm noch nicht fertig ist, weil das Wasser so toll jetzt bewältigt oder gezähmt werden muss und so weiter. Ja, das ist das, was ich meine.
Das heißt, wir als Eltern stehen dann vor der Herausforderung, nicht zu sagen, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel des Staudamms oder des kalten Wassers, nicht zu sagen, Mensch, jetzt komm doch mal da raus, setz dich mal hin, du hast schon ganz blaue Lippen.
Unsere Aufgabe ist, Butterbrote zu schmieren, damit die das weitermachen können.
Ja. Wir lassen sie einfach machen.
Wir lassen sie machen, indem natürlich sind wir wie alle Eltern auch dann diejenigen, wo gucken, ist das Wasser jetzt zu tief und ertrinkt da vielleicht ein Kind. Also das meine ich nicht. Natürlich sind wir die, wo auch jetzt die großen Gefahren und so weiter im Blick haben. Aber wir sind schon auch Ermöglicher. Also in dem Sinne, dass wir sagen, das ist okay. Also früher haben die Kinder das Signal bekommen, raus mit euch. Ja, das war für die Eltern gut. Ich muss mal vorstellen, meine Mutter ohne das Signal, wir waren Zwillinge, hat noch eine 2 Jahre ältere Schwester, ohne das Signal raus mit euch. Meine, damals gab es ja nicht Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung oder so. Die hätte es ja nie überlebt. Ja. Und für die Kinder genauso. Also war so ein bisschen dieses Win-Win. Ja. Wir hatten so unseren Bereich, wo wir von den anderen Kindern untereinander uns auch, ja, erziehen ist ein großes Wort, aber uns entwickelt haben. Und die Eltern hatten so ein bisschen mehr ihren Freiraum.
Ja. Ich sitze jetzt bei dir im Wohnzimmer, hier in deinem Ort, auf deinem wunderschönen Hof. Geht das ja auch, du hast viel Grün. Aber jetzt ist ja auch oft so, dass Eltern eben in urbanen Strukturen ihren Weg finden müssen. Und also wenn ich dann an so Großstädte denke, wie, ja, egal welche Großstadt, ich will ja jetzt niemanden irgendwie dazu nahe treten, indem ich eine nenne, da läuft es mir aber schon auch eiskalt den Rücken runter. Da kann ich ja nicht einfach zu meinen Kindern sagen, ciao, ja, viel Spaß da draußen.
Ja, genau.
Wie sollen die das denn, also wie können die das in ihrem Alltag umsetzen, wie du sagst, einfach machen lassen?
Genau, also sehe ich genauso. Also vielleicht ein bisschen gucke ich auch dann schon noch auch auf den Silberstreif am Horizont und sage, in vielen Städten gibt es Parks, also ich weiß von Berlin, ein Drittel der Stadt sind angeblich Parks, ja. Also es ist schon auch, sind auch sicher im urbanen Raum sind Sachen möglich, aber ich sehe das absolut. Die Kinder sind umgezogen ja auch ganz stark in die Institutionen. Die haben ja gar nicht jetzt die Zeit, ja, den zeitlichen Rahmen, um da jetzt großen Eigenleben da aufzubauen. Und deshalb ist für mich immer der Blick dann auch verbunden eben mit Forderungen auch an dieses Dorf, von dem wir immer reden, nämlich, und das wird jetzt in dem Fall natürlich heißen, auch Blick auf die Bildungseinrichtungen, Krippenkitas, Schulen, seid auch Ermöglicher, ja, gibt den Kindern auch ihren Raum und ihre Projekte, ja, macht es nicht alles zu Erwachsenenprojekten, was ihr hier lebt, von oben nach unten auf die Kinder runter, sondern guckt, wo die Kinder sind, dass die sich einbringen und auch ihren Raum und ihre Zeit und ihre Gelegenheiten dort entwickeln. Aber ganz klar, ich sehe das Problem. Wir haben eine Welt geschaffen eigentlich letzten Endes, die in vielen Bereichen super ist. Also gerade Beziehungen mit den Kindern sind wir heute ja eigentlich ein gutes Stück weit gekommen, ja, dass wir sie ordentlich behandeln, sagen wir mal so. Aber wir sind auch, und das ist mir wichtig, dass wir Eltern das auch sehen und da auch uns das so ein bisschen klar machen. Wir haben auch ein bisschen Land verloren in diesem Bereich, ja. Und Kinder brauchen beides. Ja? Kinder brauchen eine Balance in ihrem Leben. Sie brauchen ihre eigene Wirksamkeit. Sie brauchen ihre Autonomie auf ihre Art. Und sie brauchen eben gleichzeitig auch Bindung. Und die Balance ist jetzt sozusagen so ein bisschen, wir sind super im Bereich Bindung. Und im anderen Bereich haben wir aber auch, finde ich, Land verloren.
Wir lassen die Kinder also zu wenig ihren eigenen Bereich schaffen, zu wenig laufen, wir reglementieren sie zu dolle und sagen ihnen, geben ihnen zu sehr vor, was sie wie zu tun haben. Ist das, was du meinst?
Ja, also dann oft komme ich so rüber, wie wenn ich jetzt da große Vorwürfe ausspreche oder so mit dem dicken Finger auf die Eltern zeige. Aber in Wirklichkeit geht's mir nicht darum, die Eltern, ist mir einfach wichtig, dass sie es im Fokus haben. Und es ist mir für mich vor allem ein Appell auch an die Bildungseinrichtungen, ja, dieses in den Fokus zu nehmen, weil es ist irgendwie gemein, finde ich. Wir haben in den letzten ein, zwei Generationen immer mehr die Zeit ausgedehnt, indem die Kinder in den Bildungseinrichtungen sind. Und gleichzeitig ist die Kindheit eben nicht mit umgezogen in die Einrichtungen. Kinder brauchen aber eine Kindheit. Ja, die sind ja keine, Erfüller von unseren Zielen, die dann eigentlich ihren Alltag damit verbringen. Vor allem auch mit Tätigkeiten, wo für viele Kinder einfach leere Kalorien sind.
Ja. Zum Beispiel?
Den Plan abzuarbeiten, den die Erwachsenen dir gesetzt haben, zu lernen, was weiß ich, der höchste Berg von Peru ist Popocatépetl, vielleicht ist es auch von Argentinien oder so. Oder sich ihre Zeit damit zu verbringen, sich anzustrengen für Ziele, die eigentlich gar nicht ihre sind. Also eine Klassenarbeit, jetzt eine 3 oder eine 2 oder eine 1 zu kriegen, irgendwann ist das in den Kindern drin. Ja, weil du sie auch dann immer wieder belohnst für das, dass sie dann vorne mit dabei sind. Aber so vom Kind aus, also wenn ich jetzt mal in die kindliche Entwicklung reinschaue, ist es jetzt nicht ein kindliches Ziel, dass sie jetzt bei der nächsten Klassenarbeit so und so viele Punkte kriegen oder so und so viel und dann lernen wie blöd und es dann 2 Wochen später wieder vergessen haben. Ja, das ist wirklich, ich finde, wir müssen da kritisch sein. Wir legen den Kindern ein Programm vor, das aber aus entwicklungspsychologischer Sicht eigentlich tatsächlich leere Kalorien sind in dem, was eigentlich das Kindheitsprogramm ist. Und das Kindheitsprogramm ist ganz klar gerichtet auf die Grundlagen der Persönlichkeit, die aufzubauen. Das ist für die Kinder ganz, ganz wichtig, dass sie also sich in den Griff bekommen, ihre Gefühle, ihre Impulse, dass sie wirklich dann auch Kontrolle in ihrem Haushalt sozusagen erlernen, sich regulieren lernen und diese Aufgaben, aber auch gleichzeitig dann die anderen gut kennenlernen, also auch sozial dann kompetent werden, dass sie kreativ werden, dass sie widerstandsfähig werden, dass sie ihre Ängste in Griff bekommen, all dieses, also diese Grundlagen, die sind nach wie vor Programm der Kindheit und die sind aber nicht abgebildet dort, wo heute die Kindheiten in weiten Teilen stattfinden.
Aber wie sollen wir es denn machen? Also wenn ich jetzt
bildet
Banden. Also wenn ich das so an das staatliche Schulsystem denke,
ja,
in
genau.
Baden-Württemberg, wo die Benotung mit Beginn der 2. Klasse startet, mein Sohn mit 16 Klassenarbeiten in der 2. Klasse und einer Buchpräsentation. Wie soll ich das denn machen?
Geil ist alles, die Klassenarbeiten und der Stoff total wichtig und so.
Ja.
Wenn es so wäre. Ja.
Wie machen wir das?
Ich bin natürlich kein Pädagoge, also der pädagogische Fachkraft. Ich kann jetzt nicht sagen, wir müssen das Programm so und so umstellen. Ich kann nur auf die Kinder blicken und sagen, das, was in der Zeiteinheit X stattfindet bei den Kindern, anderer Inhalt findet dann nicht statt. Ja, es ist, der Tag hat 24 Stunden und wenn du sagst, 6 Stunden davon verbringen sie mit unergiebigem Dingen, ja, dann fehlt was für anderes. Und, und diese 6 Stunden oder 8 Stunden oder 9 oder 10 wird ja jedes Jahr ein bisschen mehr, wo sie damit verbringen, Das ist ja ganz stark ein Programm, das den Kopf anspricht, also so diese kognitive Bildung. Also die Kinder werden tatsächlich so ein bisschen behandelt wie ein Kopf mit Anhang. Ja. Da gibt es vielleicht noch eine Sportstunde und so. Ja. Aber sie verbringen letzten Endes ihre Kindheit ganz fokussiert auf eine Ebene der Entwicklung. Aber sie brauchen viel mehr. Sie brauchen ja, und das ist ja auch das, was wir jetzt dann immer mehr auch feststellen, dass den Kindern, oder nicht den Kindern, es gibt nicht die Kinder, aber das sind Kinder insgesamt im Vergleich, dass sie Schwierigkeiten haben mit so diesen Grundlagen. Ja, das ist einfach, was du eben auch brauchst. Und das ist das, was ich anregen will. Einfach, dass wir das in Fokus kriegen. Und deshalb, ich finde es toll, wenn wir immer über Beziehungen reden, aber manchmal nervt es mich auch. Machst du Insta auf und es sind 99%, ist über wie wir noch bessere Beziehungen kriegen können, wie wir vielleicht doch noch besser werden, in dem Wenn-Dann-Sätze zu vermeiden und so. Das ist für mich so, das ist Kinkerlitzchen. Ja. Das ist wirklich, da sind wir ja auch in einem gewissen Sinn uns auch bewusst, ja. Aber nicht bewusst, glaube ich, sind wir uns in dem Bereich, dass die Kinder mehr ihre eigene Spur brauchen.
Weißt du, was ich glaube? Wir wissen es zum Teil. Ich glaube aber, es ist super schwer umzusetzen, weil wir ja alle in diesem System funktionieren. In ganz vielen Familien müssen beide Vollzeit arbeiten. Dann muss der Haushalt erledigt werden, es muss eingekauft werden, es ist Kindergeburtstag hier, Kindergeburtstag da, Sportfest hier, Sportfest da, Familienverpflichtungen, das hört sich total schön an und ich wünsche es meinen Kindern und allen Kindern auf dieser Welt, dass das irgendwie funktioniert, aber dieses frei laufen lassen ist vielleicht auch einfach manchmal schwierig, weil wir ja selbst mit Strukturen leben müssen, in denen dieser Alltag irgendwie funktioniert.
Ja. Ja, aber guck, das würde ja jetzt logisch gedacht eher heißen, wir können es nicht schaffen, weil wir nicht die Ressourcen haben als Eltern, ja, Doppelverdiener und so weiter, alles ganz klar. Dann wäre es ja umso wichtiger, dass es dann in den Institutionen Resonanz findet. Mhm. Also dann wäre es umso logischer, wenn wir sagen, das, was wir nicht leisten können, das, was in Kindheit im primären Sozialisationssetting der Familie nicht laufen kann, das wäre jetzt was, wo dort mit Gehör finden müsste, wo heute eben nennenswert, das ist anders als vor 20, 30, 40, naja, oder 50 Jahren, wo die Schulen wirklich eine andere Rolle gespielt haben im Gesamtmix sozusagen. Also wir müssen es trotzdem, wir kommen nicht drum rum, wir können immer wieder sagen, wir sind gefesselt, klar. Mhm. Aber ich finde schon mal gut, wenn wir die Fesseln spüren. Ja.
Und drüber nachdenken.
Und dann auch Forderungen stellen an die Schule, weil dann an der Schule die Forderungen, das geht dann oft um wieder, geht dann auch wieder so ein bisschen um, lass uns gucken, dass die Kinder die kognitiven Ziele wie können wir sie unterstützen, dass sie das erreichen oder so. Also die Eltern sind da oft nicht radikal genug in meinem Sinn. Also sie fordern
zu wenig gegenüber der Schule. Also
genau, zu wenig, dass ich meine, es geht ja letzten Endes um den Plan. Was ist dort wichtig? Also ich stelle fest, wir haben das mal auch gemessen, dass die Kinder eigentlich unglaublich viel Bewegung brauchen. Ja, in der mittleren Kindheit ist es so, wo sie viel auch so hohe Impulsbewegung brauchen, wo sie richtig sich austoben. Ja, also
ich muss ganz kurz, du hast gerade gesagt, wir haben das mal gemessen, für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast ja lange in Amerika geforscht und du warst auch am Mannheimer Institut für Public Health.
Genau, ja genau. Und da haben wir Kindergartenkinder sozusagen vermessen. Wir haben die versorgt mit Bewegungssensoren. Das war damals noch ein großes Ding. Ja. Das war, wo jeder als Smartwatch rumlief. Also waren damals teure Dinger, dreidimensionale Akzelerometer, die sie dann eine Woche lang getragen haben. Wir hatten dann vielleicht 20, 30 Geräte, mussten das dann auch immer so klug einsetzen und haben dann einfach gemessen, ja, wie bewegen die sich eigentlich, wie viel bewegen sie die sich, in welchem Alter, Jungs, Mädchen, war auch interessant, wie ist das unterschiedlich verteilt. Und dann haben einfach festgestellt, wenn sie können, also wenn sie dürfen, wenn sie auch sozusagen nach ihrem eigenen Programm entscheiden können, dann verbringen die viel Zeit damit, mit sich wirklich sich auszutoben. Und zwar auf eine besondere Art insofern, als sie ganz stark, und das ist bei den Jungs ein bisschen mehr als bei den Mädchen, dass sie vor allem diese hohe Impulsivität, also hohe Intensitätsbewegung, für uns jetzt sozusagen Sprint oder Rennen, irgendwo A nach B, buff, haben. Oder aber dann sitzen wiederum, also sie tun ja auch gern sich zusammenfinden, dann sitzend. Und so diese mittleren Intensitäten, also für uns spazieren gehen, so gemächlich, das kommt ganz wenig vor. Also die sind, deshalb machen deine Kinder beim Spaziergang wahrscheinlich nicht immer Juhu, sondern rennen voraus und verstecken sich hinter Busch und schießen mit Äpfeln auf dich oder so, ja. Also das und das wiederum.
Aber genau, das wird ja unterbunden.
Und das ist im Prinzip, es ist unterbunden und dafür sind sie dann mit Kindern zusammen, die sich vielleicht gar nicht sich so als Gruppe gewählt haben. Und mit denen, wir müssen mal sehen, wie schwer das ist. Du musst mal sehen, du würdest einen Job haben, der so aussieht wie der Job der Kinder. Einfach mal, stell dir einfach mal vor. Du wirst jeden Tag eingeteilt mit einer Gruppe von Erwachsenen, wichtige Dinge, Anführungszeichen, für die Erwachsenen, für die anderen wichtige Dinge oder den Chef wichtige Dinge zu machen, mit Leuten, die du dir nicht rausgesucht hast. Das können wir ja noch irgendwie ertragen. Aber dass du dann wiederum in deiner Arbeit gar nicht nach deiner Idee geht, ja, und auch wenig nach dem, wie es dir jetzt gerade geht, ob du vielleicht Motivation hast, ob deine Augen wach sind, ob du neugierig bist. Das wird nicht gefragt. Es wird auch nicht gefragt, wie können wir es schaffen, dass unsere Kinder ihre Leistung auch abberufen. Das wäre jetzt für einen Arbeitgeber sicher ein sehr interessanter Ding, wo er dann sagt, lass uns Gleitzeit machen. Manche sind Eulen, manche sind, was weiß ich, kommen nicht in die Gänge. Lass uns gucken, dass wir die Bedingungen so schaffen, dass die Menschen auch ihre Leistung dann abrufen kommen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Kinder 7.40 Uhr oder was weiß ich, was heute ist, geht die Arbeit los für alle. Und ob du jetzt gerade ein Liebeskummer hast oder nicht, ist alles irrelevant. Egal. Und vor allem aber sind die Inhalte, mit denen sich die Kinder beschäftigen, treibt sie jetzt nicht in die Zonen, die wir kennen, wo sie wirklich ihre Leistung abrufen, wo es so positiv kribbelt, ja, wo du so ein bisschen dir eine Aufgabe stellst und ein Ziel hast, das für dich auch wichtig ist, wo so ein bisschen eine Goldader glitzert oder schimmert für dich, sondern es geht halt dann immer um
im Gleichschritt um die Themen.
Abarbeiten von den Themen, die dich aber vielleicht gerade überhaupt nicht interessieren. Also wir wissen in der mittleren Kindheit, in der späteren mittleren Kindheit, also wenn bei uns zum Beispiel neunte Klasse, zehnte Klasse, da ist der Lernfortschritt in den Hauptfächern ist gleich null. Das kann man auch messen, Mathematik oder so, das ist praktisch nichts, aber trotzdem, ja, weil die Themen sind andere. Also es gibt Menschen, die jetzt in wenigen Jahren von Kind zu Erwachsenen werden, ja, wo da ganz, ganz viele andere Themen eine Rolle spielen, die mit dir zu tun haben, mit deinem Herz, mit deiner Seele, mit allem. Ja. Aber das Programm ändert sich nicht. Das ändert sich aber auch nicht in der 11., 12. Klasse, wo die schon junge Erwachsene sind, wo es wirklich sie auch beitragen wollen. Sie werden immer noch behandelt wie die Kinder. Also vorgegebenes Programm, die dort oben entscheiden, was für dich wichtig ist, was du machst. Und das Schlimmste ist, und das ist für mich vielleicht das, wo am meisten eine Rolle spielt, wo du als Arbeitgeber wahrscheinlich sofort pleite gehen würdest, das ist, dass ein wirklich großer Teil der Kinder eigentlich bei der Arbeit, am Arbeitsplatz bestraft wird die ganze Zeit. Also bestraft im Sinne von beängstigt wird, weil du das nicht schaffst, weil du bist nicht so gut. Du kriegst, weil du nicht von Mutter Natur vielleicht die hauptfächertauglichen Talente gekriegt hast, sondern vielleicht mehr ein Mensch bist, wo kreativ ist, wo vielleicht auch sozial sich mehr entfalten will. Du kriegst allein deshalb, dass du halt sozusagen hinter den Startblöcken starten musst, kriegst du tagtäglich immer wieder Entwertungserfahrungen und fühlst dich nicht in dir und fühlst dich nicht auch nicht wirklich zugehörig, weil es ist ja auch kein, auch wieder als Arbeitgeber würde ich sagen, ja, lass uns da doch mal gucken, dass wir eine gemeinsame Küche haben, dass wir soziale Wärme haben, dass wir uns wohlfühlen, so wie moderne Arbeitgeber das machen. Ja, was können wir tun, damit du nicht die ganze Zeit im roten Bereich bist, ja? Und auch das ist ja nicht im Fokus. Es wird ja jetzt nicht gesagt, lass uns gucken, dass wir es hier wohnlich haben. Wir leben hier zwar den ganzen Tag miteinander, aber es geht eigentlich nicht um um das, dass wir auch das Gefühl haben, wir sind hier eine Gruppe. Es geht auch überhaupt, das merke ich bei der Mobbing-Forschung, wir klagen immer mehr über Mobbing und müssen eigentlich feststellen, das, was unter Kindern passiert, ist das klare Outcome, das klare Ergebnis von dem, was die Entwicklungspsychologie sagt, was es braucht, damit Mobbing entsteht. Ja, setzt die Kinder unter Strom, setzt sie unter Stress, setzt sie unter Konkurrenzdruck untereinander. Wer ist besser? Das Ding, stattet sie aus mit Bildschirmgeräten, wo ihnen das modelliert jeden Tag. Wer ist schöner? Wer ist hübscher? Wer ist schneller? Wer ist out? Wer ist in? Ja, und dann bring sie mal in eine Gruppe zusammen von Menschen, die du nicht unbedingt leiden kannst. Und dann lass sie mal miteinander unter Stress 8 Stunden am Tag verbringen. Ja, das ist eigentlich. Ja, ich will dann, das ist dann immer so.
Ich fühle mich jetzt schlecht.
Polster, ja, genau. Renz Polster ist das Spielverderber.
Nee, ich fühle mich als Mutter, weiß ich gar nicht, wie ich aus diesem, genau. Wie soll ich denn aus, aber wie soll, wie soll mein Suppe. Mann und ich,
genau.
Wie sollen wir denn?
Du machst ja alles toll. Du machst ja alles gut. Was können wir Eltern denn?
Ich kann doch gar nicht drauf reagieren. Wieso werden denn aber, sag mir mal, so jetzt gibt's diese Forschungsergebnisse. Du warst dabei, ihr habt das erhoben, ihr habt gesehen, wie Kinder sich bewegen wollen, wie sich Kinder bewegen müssen, was ihr Impuls ist. Wieso sind wir dann in 2026, ich will jetzt gar nicht irgendwie alles verteufeln, wir bleiben aber mal bei dem Thema, wieso sind wir denn in 2026 dann immer noch da, wo wir jetzt sind? Ich verstehe es, warum wird das denn ignoriert? Wir haben doch Wissenschaftler wie dich, die genau sowas auswerten und in Erfahrung bringen. Und wo ist denn dann aber die Umsetzung?
Du, und wir sagen es ja jetzt nicht erst seit gestern. Wir sagen es seit, also ich bin jetzt über 20 Jahre in dieser Debatte drin. Und ich habe ganz wichtige oder ganz für mich wichtige oder Sachen über das gesagt, geschrieben und so weiter. Also kindliche Entwicklung, wie können wir die berücksichtigen im Bildungssystem zum Beispiel? Das haben andere auch. Also es sind ganz viele, wir haben im Jahr 2013 oder so waren die große Serie von großen Bildungskongressen. Damals in Bregenz wurde 100-mal gesagt und es wird auch heute gesagt. Das ist auch, wenn du guckst, Stefan Rupaner mit seinem Buch über seine Schule, Dein Wut Oesching, war auf Spiegel Bestseller Liste. Ja, wie geht Schule anders? Das ist wirklich Thema seit langem. Aber es ist eine Nische. Also es ist immer noch was, wo in der Pädagogik wenig Resonanz findet. Wir haben eigentlich immer noch die alte Schule, nur halt
länger. Ja, das darf doch keiner. Also ich fühle mich wirklich jetzt gerade so ein bisschen verzweifelt als Mutter, weil das darf doch gar keine Nische sein. Das darf doch überhaupt gar keine Nische sein. Also ich meine, das ist so wichtig und es ist so bekannt und ich verstehe einfach nicht, warum wir dann immer noch auf diesem Stand sind. Ich kapiere es nicht.
Ja, ich versuche
es auch. Ist es eine konsequente, also eine bewusste Ignoranz? Sagt man, nee, ist so aufwendig, habe ich keinen Bock drauf?
Nee. Ich sehe es eher mit Blick, wenn du jetzt blickst mal so in die ganze Gesellschaft, sagen wir mal, in die ganze Breite der Gesellschaft und stellst bestimmte Fragen, die dir wichtig sind oder auch mit Blick auf, wie Menschen zusammenleben wollen, sollen, können, dürfen. Da kriegst du total unterschiedliche Antworten. Da kriegst du dann auch Antworten, die dann sagen, ist doch gut so, wie wir es machen und wir sind in einer Leistungsgesellschaft, darauf wollen wir die Kinder vorbereiten. Und das sind alles auch wertvolle oder richtige Beiträge. Ich bin einer, der total realistisch ist. Ich glaube auch, dass wir die Kinder vorbereiten müssen auf eine oder sollen, wollen auf eine Leistungsgesellschaft. Aber ich bin einer, der dann genau auch das Kleingedruckte anschaut und sagt, wenn wir sie auf eine Leistungsgesellschaft vorbereiten, dann möglicherweise doch nicht so, dass wir sie schwächen, sondern dadurch, dass wir sie stärken. Also, dass wir sie als Persönlichkeiten ernst nehmen, weil wenn du was in einer unsicheren Zukunft, die auf Leistung gründet, das wissen wir, das ist sicher, auf das, dass wir unsere Potenziale abrufen und dass wir nicht an uns selber scheitern, weil wir dann, was weiß ich, zu viel Angst haben, wie viel Angststörungen, wie viel Dinge in die Kinder reinfahren kann, als wenn wir nicht geschwächt werden wollen, dann müssen wir das Bildungssystem ändern, weil wir zu viel, also die Ökonomen würden wahrscheinlich sagen, zu viel Ressourcen verschleudern. Also viele Kinder gehen dann durchs Bildungssystem, aber kommen hinten eben nicht gebildet raus.
Nee, geschwächt, so klingt also
und werden
an,
dann
werden
sogar
mit Ängsten
sogar
belastet,
geschwächt. Genau,
geschwächt.
Genau. Und deshalb, die Perspektiven sind unterschiedlich, aber ich glaube, viele verstehen nicht, dass der Weg von A nach B nicht so einfach ist. Also ich will von den Kindern Leistung, ich will von den Kindern Bildung und da hast du die Antwort oft, dann lass uns möglichst früh mit Bildung beginnen. Lass uns Leistung möglichst dann abprüfen und so weiter. Lass also uns die Kinder auch ihnen immer wieder Mohrrüben vor die Nase halten und so weiter. Und das ist eben zu kurz gedacht, weil wir von, wenn man es jetzt von der Entwicklung der Kinder anschaut, das ist jetzt mein Job, ich bin nicht Pädagoge, sondern ich bin Spezialist oder Experte für Entwicklung. Dann ist es so, dass die Frage muss, wie kommt Bildung in ein Kind rein? Und dann geht es ganz stark darum, aha, das ist auf der einen Seite das Bildungsangebot, ich will das und das anbieten und so. Und dann ist da das Gehirn und wie kommt es von Angebot ins Gehirn? Und dann musst du halt dieses, dazwischen ist das Kind. Sagen wir mal, seine Hautoberfläche oder so. Da kommt die Bildung, ich stelle mir das immer so vor, die kommt von außen in das Kind rein, ins Gehirn. Gell? Und du musst dann gucken, dass das durchlässig ist, dass das Kind aufnehmen kann. Und wie kann es aufnehmen? Es kann nur aufnehmen, wenn es wirklich auch seine Themen sind, die für das Kind jetzt gerade wichtig sind, wenn es mit seiner Wünschelrute auch unterwegs ist. Vor allem, wenn es nicht gestresst ist. Weil wir wissen, Stress wandelt diese Schicht um in Teflon. Das springt alles weg. Also gestresste Kinder können nicht lernen. Okay. Du bringst ein Kind in die Krippe oder in die Kita und dort ist es die ganze Zeit nur mit Bindungsstress zum Beispiel in der Krippe, dass es immer nur sich beängstigt ist, immer nur klammert und so weiter. Hey, das Kind kann nicht lernen. Das Kind kann sich nicht bilden. Und deshalb glaube ich, wir müssen einfach klarer denken, also auch das Kleingedruckte der Entwicklung auch mit einbeziehen und auch ganz klar sehen. Wirklich, das ist mir als Grundlage der Pädagogik auch wichtig. Das, was das Kind in der einen Stunde macht, das Kleinkind zum Beispiel, in der Zeit kann es nichts anderes machen. Ja, es lernt mit seinem ganzen Körper, es lernt mit seinen Sinnen, es lernt mit seiner Seele, es lernt mit seinem Herzen und dann zu sagen, jetzt lass uns möglichst früh mit kognitiver Bildung beginnen und was ist sicher die Diskussion, was die Rolle ist von KI in der Krippenpädagogik, das kann ich nur abwinken, das ist doch nicht unser Flaschenhals, das ist doch nicht das Problem, an dem die Kinder scheitern. Die Kinder sind Kinder und wir wissen, wie Kinder lernen, das ist alles drin, der ganze die Ganzheit des Kindes, ja, Herz, Seele, Körper, Hand und so weiter und natürlich auch Kopf. Aber wir können nicht so eine Engführung betreiben und sagen, ja, so wie wir uns das vorstellen, das Ziel, was die später mal haben sollen, Medienkompetent sein. Und dann zu sagen, um die Kinder medienkompetent zu machen, fangen wir dann einfach schon mit 2 an. Das ist absoluter Quatsch. Und bis die Kinder dann später mal so alt sind, haben sich die Medien sowieso geändert. Und es gibt ja ganz andere Kompetenzen. Die Kinder brauchen zunächst mal ihre Entwicklung als Menschen. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, jetzt weiß ich überhaupt gar nicht, was sollen die Eltern, die uns zuhören, machen? Also die Bildungsrevolution, die hat es ja in den letzten Jahren schon nicht geschafft, Änderungen hervorzubringen, beziehungsweise wenn es überhaupt irgendwie eine gab. Jetzt gibt es hier und da, wie du eben schon gesagt hast, gibt es natürlich Schulen, die andere Konzepte fahren, die ohne Klassenzimmer arbeiten, die ohne Frontalunterricht arbeiten, wo die Kinder liegen, sitzen, im Schneidersitz, keine Ahnung, stehen dürfen beim Lernen. Ich weiß gar nicht. Also wie sollen das denn Eltern bewerkstelligen? Würdest du dann sagen, wir haben eine Schulpflicht, das heißt, wir können nicht sagen, ihr bleibt jetzt erstmal noch ein bisschen hier in dem sicheren System der Familie, wir machen das,
Quatsch.
Wir müssen arbeiten.
Das ist keine Antwort, genau. Das ist auch in den Ländern, die das machen, das ist nicht die Antwort. Das verinselt die Kinder dann zum Teil auch ganz stark. Nee, das glaube ich nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass die Eltern jetzt, was die alles nicht machen oder so. Ich blicke dann erst eher drauf, was sie machen. Sie sind ja diejenigen, wo den Kindern ganz, ganz viel Gutes ins Gepäck reintun. Also im Sinne von die Persönlichkeiten zu Hause fördern im besten Sinne, die sie ausstatten mit dem Signal, du bist mir wichtig, du bist im Leben wichtig, du gehörst bei mir dazu, du hast Wert, du hast die Anerkennung, die jedes Kind sucht. Und das, ich will überhaupt nicht so verstanden werden, nur weil ich Kritik übe oder weil ich die Latte versuche ein bisschen höher zu setzen, gerade für die Gesellschaft, dass ich dann gleichzeitig sagen will, das ist alles umsonst, was ihr macht oder so. Im Gegenteil.
Ja? Ich glaube, das ist auch gar nicht, darauf zielt irgendwie auch gar nicht meine Frage ab, sondern ich überlege so selbst als Mutter von 2 Grundschulkindern, wie kann ich denen das denn geben? Wie soll ich kompensieren, was dieses System mit meinen Kindern vielleicht macht oder die Werte, die das System meinen Kindern vermittelt? Wie soll ich denn das kompensieren? Also im Alter, klar, sage ich.
Du machst es wahrscheinlich. Du machst es automatisch.
Müssen uns Noten egal sein?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass es ein großer Schritt ist für die Kinder, wenn sie merken, Noten ist was, womit die Schule angeht. Also das Signal, es ist mir, also ich unterstütze dich gerne und ich suche mit dir Wege, wie du es schaffst. Am Anfang, wenn die Kinder klein sind und es erst lernen, klar bist du wichtig, dass du gute Gewohnheiten ausbildest mit ihnen, dass du klar machst, dass ich eben dir alles Mögliche, was dich ablenkt und so weiter. Oder es ist vielleicht auch besser, du machst zuerst die Hausaufgaben, bevor du dann spielst. Und das übt ihr ein und dann irgendwann mal haben sie ihre guten Routinen, dass sie wissen, das läuft so. Aber dann kommt die Zeit, das ist dann oft meistens so Ende der Grundschulzeit, wenn sie dann auch wirklich wissen, auf was es ankommt und auch wissen, die Konsequenz von dem ist jenes. Ja, wenn ich zu Hause nicht viel lerne, dann habe ich vielleicht andere Nachteile. Dass du dann einen Schritt zurückgehst und dann auch sagst oder signalisierst, lass uns gucken, dass wir hier nicht auch nur unser Familienleben durch den Kamin jagen hier, weil ich erlebe es manchmal, ja, da ist viel Stress in der Schule und dann machen die Eltern dann daraus dann auch noch einen Familienstress.
Das geht total schnell alleine schon in der Grundschule. Also ich merke ja selbst, wie das zu Hause bei uns manchmal zu Konflikten führt. Wir wollen die nicht.
Das ist ganz klar.
Aber es passiert einfach, weil es ist so eine riesengroße, teilweise so eine riesengroße Verzweiflung, wo mein Sohn oder meine Tochter, mein Sohn gerade er, würde ich sagen, erst in der 2. Klasse sagt, es ist so viel, es ist alles so viel. Wir hatten jetzt letzte Woche, wie gesagt, 2. Klasse, er hatte Mittwoch ein Diktat, Freitag eine Mathearbeit unangekündigt, Montag eine Buchpräsentation.
Wow.
Also wir haben 2 Wochen lang gelernt und das ist wirklich
klar.
Es ist schwer. Es ist schwer, ihn aufzufangen, ihn gleichzeitig zu verstehen. Also ich bewege mich ja als Mutter, wie mein Mann und ich, wir als Eltern bewegen uns ja in einem Feld wie ein Ping-Pong-Ball, wo wir überhaupt gar nicht wissen. Also auf der einen Seite müssen wir ihn ja irgendwie unterstützen und wollen ihn nicht ins offene Messer rennen lassen, dass er da bei einer Buchpräsentation steht und gar nicht weiß, was mache ich jetzt.
Ja.
Gleichzeitig will ich ja aber auch signalisieren, komm, ey, es sind Noten, lass es, wir lieben dich, wie du bist. Dann denke ich aber, ja, Moment, aber ja, so ganz kann ich die Noten auch nicht egal finden, weil, also sonst kann er nachher nicht in die Schule, auf die sein bester Freund geht. Also wir sind ja wie ein Ping-Pong-Ball und sind selber völlig zerrissen innerhalb. Also ich fühle es zumindest so.
Gleichzeitig ist es vielleicht so, dass du den Impuls dann verspürst auch, was das Allerwichtigste ist sozusagen, dass ihr jetzt keine Kampfbeziehungen kriegt, nur weil Schule ist. Also, dass du irgendwann mal, wenn du merkst, jetzt ist das Limit erreicht, dass du dann auch weißt, ich kann jetzt auch zurücktreten und vielleicht meinen Job als Eltern machen und dann auch den Lehrkräften widerspiegeln, wir schaffen das nicht. Da muss sich was ändern oder dich mit den anderen Eltern unterhältst. Wie ist denn das bei euch? Also, dass er das auch einbringt. Unsere Kinder sind da am Limit und die haben auch nichts von Lernen, wo sie Löffel gefüttert werden von den Eltern. Also, mach das so und ich mach dir indirekt, kann man jetzt nicht so sagen, aber manchmal ist es schon so, wir schieben die Kinder da in eine Präsentation rein, die läuft gut, weil wir sie gut vermitteln, was jetzt vom Effekt ja auch nicht der größte ist. Also wichtig ist einfach, dass wir es dann auch rückmelden im Kind gegenüber. Wie können wir es am besten hinkriegen? Wie kann ich dich unterstützen? Was sind deine Strategien? Es gibt ja auch tolle dann Lerncoaches, ja, die sehr kritisch sind gegenüber vielen Methoden, die sich da schon Gedanken gemacht haben und sich vielleicht da dann umhören oder umgucken, was von denen reinkommt. Und das Wichtigste ist, dass du da bewusst bist um dieses dass dein Kind davon lebt, dass es auch eine Balance hat und auch einen Ausgleich dann zu Hause, weil sonst geht es vom einen Stress in den anderen, das geht eine Weile gut vielleicht, aber manche Kinder werden dann auch in die Totalblockade dann geschubst, wo sie einfach ihr Leben dann nicht mehr die Balance hat. Ja.
Und das heißt, sobald sie nach der Schule die Tür zu Hause reinkommen, Freiheit, einfach mal machen lassen, wütend sein lassen, toben lassen, wenig regulieren.
Das heißt nicht, dass du dann sagst, wir sind jetzt nicht mehr Familie sozusagen, da geht es jetzt nur noch darum, dass du möglichst glücklich bist oder möglichst, was weiß ich, dich auslebst oder so, sondern ihr lebt ja Familie. Für dich ist ja vielleicht ein Kind, das mit einer, was weiß ich, schlechten Laune an den Tisch sitzt und an dir rummäkelt, finde ich nicht die richtige Antwort, wenn du sagst, ja, das arme Kind hat ja in der Schule so viel Stress, jetzt will ich hier, dass es keinen Stress hat. Das will mit einem Menschen leben, wo echt ist. Hm. Ja, das ist ja kein echter Stress, wenn die Mama ihrem Kind gegenübertritt als Mama. Ja, einfach sagt, du, weißt du was, ich hab hier gekocht und mein Bestes getan und ich will jetzt nicht unbedingt auch noch schlechte Laune von dir haben. Das sind doch normale Signale. Das ist auch, wenn dein Mann bei der Arbeit viel Stress hat und kommt nach Hause, gestresst ist ja auch nicht so, dass du sagst, ich lasse jetzt alles durchgehen und das war seine schlechte Laune.
Nein, das tue ich nicht.
auslasst oder so. Das meine ich nicht. Ich meine, die Balance ist für die Kinder ja einfach oft, dass sie wissen, nicht, dass sie hier wird mir alles durchgegangen gelassen, sondern dass sie wissen, da ist Verständnis da, das sind Menschen, wo ich mich nicht jetzt auch noch weiter treiben, indem ja, du warst da wieder schlecht, guck mal, manche Familien, das Erste, was die hören, dann ist ja, jetzt hast du schon wieder eine vier bekommen und so weiter, dass du das vermeidest, aber ja. Gleichzeitig seid ihr Familie, das heißt, du hast ja weiterhin sagst du manchmal ja und manchmal sagst du nein und kannst nicht sagen, ich sage kein Nein mehr, wenn mein Kind in der Schule viel Nein hört. Das wäre für das Kind auch nicht das richtige Signal.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt bei eurer Forschung auch Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen festgestellt. Fällt denn die, gehen wir mal zur Einschulung zurück, was ja ein sehr sensibler Übergang ist in der Entwicklung.
Total.
Ja, und in welcher Phase stecken da Jungs und in welcher Phase stecken Mädchen? Ist es für Jungs nochmal schwieriger als für Mädchen?
Ja, also das ist immer schwierig zu sagen, Jungs und Mädchen, weil dann oft kommt dann das Bild von die Mädchen, die Jungs, also alle Jungs, alle Mädchen sozusagen. Und wenn wir von Jungs und Mädchen reden, im wissenschaftlichen Sinn, dann sind das statistische Vergleiche von Gruppen. Das heißt, ein einzelnes Mädchen kann sehr wohl zum Beispiel sein wie ein typischer Junge, weil sich die Kurven eben überschneiden. Also das ist wichtig, dass wir nicht sagen, so es ist dieses Stereotyp, nur die Mädchen machen das so. Aber als Gruppe betrachtet ist schon so, dass die Mädchen es ein bisschen leichter haben, weil sie in der Sozialentwicklung insgesamt, siehst du ja auch an der Sprache, ein bisschen schneller sind. Die sind ein bisschen voran, sagen wir mal so, vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre manchmal. Also sie können besser sich dann auch äußern, sie können auch ihren Gefühlshaushalt vielleicht ein bisschen besser austarieren. Sie können ein bisschen besser in die Köpfe der anderen reinschauen schon. Sie sind insgesamt als Gruppe auch ein bisschen, wie soll man sagen, kooperationsfähiger, also sie können, guck mal, wer die Tafel wischt in der Schule, wahrscheinlich statistisch, wenn es vermessen wird, ist wahrscheinlich eher ein Mädchen, würde ich mal vermuten. Also sie sind für die schulischen Aufgaben, wo jetzt auf einmal über die Gruppe als Kinder kommt, von dem, jetzt geht's nach meinem Ziel, jetzt sitzt mal hier 45 Minuten still und meldet euch schön und tun mal eure Impulse richtig gut unten halten, sind sie ein bisschen besser gerüstet. Und das sieht man auch. Also sind insgesamt kommen sie dann besser klar. Sie kommen im Bildungssystem heute ja deutlich besser klar. Also wenn jemand mit Bildung Probleme hat, sind es statistisch eher die Jungs. Da kommen dann ganz viele Sachen natürlich auch zusammen. Aber eins von dem ist, dass die in der mittleren Kindheit da ein bisschen besser mit dieser, sagen wir mal, Herausforderung
Mittlere Kindheit ist von?
Von vielleicht 3, 4 bis zur Vorpubertät, also bis so 11 oder so. Also
ist es das, was man heute als Wackelzahnpubertät beschreibt? Da hatte ich mit der Dr. Martina Stotz mal ganz kurz, das hatte ich so angerissen. Die werden ja genau in dieser Phase, wenn ich es verstanden habe, auch eingeschult. Ne?
Genau.
Ist das so ein Vorgeschmack der eigentlichen Pubertät?
Das ist schwierig. Also es wird ja manchmal auch dann die Autonomiephase des Kleinkindes wird manchmal so dann verglichen mit der Pubertät, also mit dem, wo die dann ganz stark ihre eigene Autonomie fordern. Und wenn das aber betrachtet, dann kommt die Wackelzahnpubertät. Und wenn man genau hinguckt, kommt dann vielleicht dazwischen mit 8, 9, 10 dann oder eher so Vorpubertät. Frage Eltern, Vorpubertät 10, 11, sind die dann auch schon richtig wie in der Pubertät dann oft, auch wenn sie äußerlich noch nicht in der Pubertät sind. Also es ist eine Folge eigentlich von
Pubertäten.
Von Welle und Pubertäten, ja. Und da tue ich mich schwer damit dann zu sagen, manchmal ist es auch ein Artefakt mehr von unserem Kulturraum, wo du dann sagst, also ehrlich gesagt, wenn du mich als Kind nehmen würdest, wenn ich mich zurückbeame, was ich für Freier wir hatten in der Kindergartenzeit, das war damals ein Witz natürlich, und dann steckst du dich in die Schule, da hätte ich auch die Pubertät, weil ich dann würde ich rein aus Protest schon mal richtig Gas geben, so, und ein bisschen innerlich auch vielleicht wäre ich ein bisschen unzufrieden und zornig, ja. Also ist es ein Artefakt von dem, also eine Folge von dem, wie wir die Kinder da behandeln, auf einmal kommen sie ja dann ganz stark in Erwachsenendiktate rein, ja.
Und du meinst mit Eintritt in die Grundschule?
In die Grundschule, ja. Also ich weiß nicht, also es ist so, was läuft in der Entwicklung? In der Entwicklung ist so, da gibt es so diesen riesigen Shift, Verwandlung in dem, was wir Metakognition nennen, also das Denken über das Denken und das Denken über das Denken der anderen. Also du wirst immer besser, in die Köpfe der anderen reinzublicken, deren Absichten zu verstehen, die Folgen von deinem Handeln widerspiegelt auch zu sehen im anderen. Ja. Vorher bist du sozusagen in dir drin und du hast nicht einen Blick auf, was sind jetzt die Folgen drumherum? Du kannst noch nicht um die Ecke schauen, sozusagen. Nur ganz konkret, ich mache dieses, ich baue mir hier den Lego-Turm, dann bricht der zusammen, dann gibt es einen Aufschrei, dann bist du schuld als Mama vielleicht oder so. Und wenn du dann sagst, das ist ganz anders, können sie das noch nicht richtig verstehen, deine Perspektive, ja. Und dann so ab 4 oder so merkst du dann, werden sie allmählich bereit, so ein bisschen zu sehen, aha, wenn ich so bin, dann folgt dieses, dann sind die anderen vielleicht traurig oder sind die anderen dieses oder jenes. Und auch, ich muss mich so verhalten, damit ich vielleicht beim Freund so und so nicht immer die Arschkarte habe oder der mich nicht total bescheuert finde. Also du kannst auch ein bisschen strategisch, dann sozial strategisch denken. Und da werden sie immer besser. Und das ist dieser metakognitive Shift, beginnend vielleicht mit 4, aber eher mit 5, so zwischen 5 und 7. Jetzt sind wir in dieser Zeit, wo sie immer besser werden, dann in der Grundschule das noch mehr erweitern, dann auch Akrobatik hinkriegen, dass sie zum Beispiel Ironie verstehen. Das steht ein 5-6-jähriges Kind extrem selten oder Sarkasmus oder so, wo du richtig so diese um die Ecke links blinken, rechts fahren und so, das, was der Mensch wirklich ausmacht, die Hintergründe hinter den Gründen zu erkennen, ja, oder ich habe einen Ruf, sozusagen, wie die denken über mich, so oder so, ja, das sind ja Hochleistungssachen und das ist dieser, da ist dieser Shift gemeint, der Beginn, der so, wie gesagt, zwischen 4 und 7 vielleicht, vielleicht merke ich insgesamt ein kleines bisschen weiter vorne, aber wirklich in der richtig, dass du weißt, vor mir steht ein anderes Kind, ist eigentlich wirklich so in der Zeit, wahrscheinlich gibt es einen Grund, warum wir die dann in die Schule gesagt haben, jetzt kommen sie, sind sie reif für die Schule. Und das begründet dann aber auch die Grundlagen der Wackelzahnpubertät für mich, was wir Wackelzahnpubertät nennen oder wenn man so vielleicht, oder ist einer der Gründe, dass die Kinder jetzt einfach auch besser mitdenken und auch besser auch zum Beispiel erkennen, wenn sie Gemeinheiten aufnehmen, die sind gemein zu mir. Ja, das ist dann was, wo dann wirklich richtig tief in denen sitzt, wo sie dann auch sozial verankert sind. Die gehen mit mir so um, wie ich es eigentlich nicht will, weil sie sich auch viel stärker bewusst, dann sind das könnte eine Wurzel von dem sein. Aber insgesamt, ich glaube, Autonomiebestrebungen, Hey, das ist die ganze Leben. Du denkst, junge Erwachsene, mit was verbringen die ihr Ding? Die sind ja auch die, wo ganz stark gucken wollen, dass ich was Gutes mache oder was Tolles mache. Der eine gründet eine NGO, um den Hunger der Welt zu bekämpfen, der andere sein eigenes Business und so weiter. Aber es ist ganz stark auf dieses lass mich wirksam sein, lass mich entfalten gerichtet, und das ist mit 40 genauso. Mhm. Also Menschenautonomie-Suche.
Herbert, jetzt bist du ja auch Papa. Wie war es denn bei deinen Kindern? In welcher Schule, wie hast du das denn umschifft? Wie hast du es denn gemacht? Wie habt ihr es gemacht?
Für uns war das ein bisschen, sagen wir, gemischt durcheinander, weil wir sind mit kleinen Kindern in die USA gezogen und waren da 7 Jahre. Und das heißt, die sind ihre Einschulung, muss ich zurückdenken, ja, Einschulung hatten. Unser ältestes Kind wurde in Deutschland eingeschult in die Grundschule und kam dann mit nach der ersten Klasse in USA, nach die USA, und das zweite Kind wurde dann dort eingeschult. Das dritte Kind auch. Genau, und das vierte war dann wieder in Deutschland eingeschult, und der Wechsel war schrecklich für die Kinder. Also ist ganz anders, ein anderes Schulsystem dort. Man kann da ganz schwer Vergleiche ziehen, so allgemein. Denkt man ja, das amerikanische Schulsystem ist total schrecklich, muss das sein. Es stimmt aber überhaupt nicht. Also die sind auch ganz stark abhängig von der Schule, in die du landest, ist ganz stark gerichtet auch auf, lass uns zuerst mal als Gruppe uns zusammenfinden. Und auch sehr stark, auch abhängig von dem, was kann das eine Kind, was kann das andere Kind und so weiter. Auch sehr stark gerichtet auf, dass die Kinder Rückenwind kriegen. Auch gesagt bekommen, ja, das machst du gut, das ist gut. Bei den Sachen ist es vielleicht noch nicht so gut, aber ist nicht gleich dieses Eintauchen ins kalte Wasser und jetzt geht es nur noch um Noten. Das kommt dann erst viel später. Und die sind da eigentlich ganz gut klargekommen, haben das auch geschätzt und waren dann hier natürlich in Deutschland sehr überfordert. Also die Kinder, die dann aufs Gymnasium kamen, sind dann auch einer, und das ist für die Eltern vielleicht auch wichtig zu wissen, auch, ich meine, oft kommst du in eine Phase, und das wird bei deinen Kindern vielleicht auch mal so sein, wenn sie mal immer ganz jung sind oder vielleicht dann im Gymnasium oder in der Realschule sind, kommst du in eine Phase, da ist eh egal, was du letzten Endes machst und wie du jetzt für die Hausaufgaben organisierst oder so. Da kannst du wirklich nur sagen, first do no harm. Hauptsache, du schädigst sie nicht, ja, sozusagen. Also wirklich. Und dann gehen sie ihren Weg. Und dann ist für mich, war das auch dann die Erfahrung, wo ich selber machen musste und auch nicht gleich geschnallt habe. Das Wichtigste ist dann eigentlich, vor allem du begleitest sie mit dem Signal. Ich weiß nicht, kürzlich hat Inke Hummel ein schönes Buch über Pubertät rausgebracht. Ich weiß nicht, was der Titel ist, aber so irgendwie räumt nicht ab, riecht komisch, bin trotzdem Fan. Ja, also so die Haltung sozusagen. Lass das Gute,
egal was ist, du liebst es.
Lass das Gute im Kind drin, ja. Und lass es das auch abfeiern, dass wir da noch eine Bindung, Beziehung zueinander haben. Ja. Und dann ist es mit Bezug auf die Schule wiederum, das habe ich dann auch gemerkt, Einzelkinder zum Beispiel sind gleich zurück in die Realschule, weil es einfach zu viel Stress war. Das war einfach, und das war super im Nachhinein, weil, und das ist das Schöne an dem Schulsystem in Deutschland, ist er eigentlich relativ durchlässig. Du kannst in die Realschule und dann kannst du trotzdem Abitur machen. Ja, mein jüngstes Kind, da habe ich es am meisten gemerkt, mein jüngstes Kind hat es brutal schwer gehabt. Wie halt manche Kinder in der Schule, es war einer von denen, wo unglaublich viel im Kopf und in den Händen und im Sozialen und so hatte, aber überhaupt nicht dieses jetzt in den Hauptfächern da irgendwie nach vorne sprinten und das können, und dann hat er irgendwie immer schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ging er auf die Realschule, ist da so irgendwie durchgekommen, wie die meisten Jungs dort, da waren das ist ein Unterschied deutlich, die Mädchen waren meistens vorne. Die wussten dann auch, wenn Klassenarbeit geschrieben wird, dass die Jungs meistens gar nicht so richtig mitgekriegt haben. Aber die Jungs waren dann ziemlich abgeschlagen, haben sich so durchgenudelt. Und ich weiß nicht noch, wie brutal die Abschlussfeier war. Also der Ball sozusagen, Abschlussball, Zeugnisverleihung, ja, nach der Ende der Realschulzeit, wo es die ganze Zeit wirklich, die ganze Rede ging um, wer welche Punkte gekriegt hat, und in dem Bereich hat die Saskia, waren immer nur Mädchennamen, Ding 1,0,
alle applaudiert,
und dann kommt die Nadja so und so, ja, und mein Junge mit den anderen Verliererjungs, ja, die hat einfach sich durchgewurschtelt haben, die stand so in der Ecke, total cool alle, ja, und dann frisch gekaufte Anzügle, und so stand sie dahinter, und das ist genau gewusst, das ist gemein. Ja, also ein Fest zu machen nach 8 Jahren oder 4 Jahren zusammen, ja, und dann stehen die da hinten völlig ausgegrenzt, und es geht immer nur um die Gewinner, ja. Und er ist nicht auf der Strecke geblieben, weil erstens mal, er hat eine ganz starke, einfach, ist okay, ja. Er ist aufgewachsen auf einem sehr starken Bindungssystem. Das geht weniger um mich, sondern vielmehr um Doro, meine Frau. Wo das einfach selbstverständlich so diese Verbindung und alles gut, die Welt trägt dich, und auch wenn sie untergeht, ja. Und dann aber auch war so, wir hatten noch Verbindungen in die USA, und dann hat seine Patentante, die dort lebt, hat dann organisiert für ihn, dass er dann schon mit 16 konnte er dann dort ein Austauschjahr machen, was eigentlich geht, weil er ja noch nicht für sich sorgen kann. Es war dann über so eine Adoption sozusagen, wir mussten ihn der Tante überschreiben. Und dann konnte er dort in die Schule gehen, und das war für ihn der Start ins Bildungsleben eigentlich. Ja.
Oh Gott, mit 16?
Mit 16, ja. Hm. Weil vorher, er ist Linkshänder und er konnte nicht schön schreiben. Er hatte alles, Ordnung war nicht möglich, auch weil er es nicht im Kopf hatte und auch nicht sein Ding war, ja. Er konnte das sicher auch gar nicht so, ja. Und deshalb wurde immer Buff, Schulgespräche, ja, Frau Polster, ihr Sohn, Ding und so weiter, und Dorono, ja, wird schon wichtig sein und so. Und dann dort war so, die haben Gesamtschulkonzept, und da konnte er sich einschreiben in dem, was für ihn wirklich wichtig ist. Und das war was Handwerkliches, nämlich Woodworking, Schreiner-Ding, was weiß ich, und da Snowboard bauen. Mhm. Ja. Und Snowboard bauen von Scratch, von alles in die Läden gehen, einkaufen, die Materialien, was für Holz braucht man, warum braucht man dieses Holz, warum braucht man für die Kanten anderes Holz, was weiß ich. Und das von Scratch, ein Snowboard. Irre, ja. Der kam zurück aus dem Flieger mit dem Snowboard in der Hand, ja. Und ein ganz anderer Typ, ja, ein ganz anderer, einfach vom Leben umfasst, ja. Aber nur durch das, dass er in ein Bildungssystem eingetaucht ist für ein Jahr, das ihn ernst genommen hat. Stell dir das mal vor.
Ja.
Ja, und er ist heute, das war sein Start auch in das, was ihn seither trägt. Er hat eine ein Jahr als Dinge bei einem Schreiner gearbeitet. Übrigens auch, weil wenn du einen Realschulabschluss hast und dann zusätzlich noch ein Jahr qualifizierter Ausbildung machst, dann kriegst du die Hochschulzugangsberechtigung in Baden-Württemberg. Mhm, ja. Also sage ich Eltern gern, die immer denken, mein Kind, alles ist vorbei, wenn mein Kind jetzt eine 6 schreibt, dann ist er Ding. Und ich sage immer, Hauptsache dein Kind ist kein Arschloch, das ist das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste ist, das sind immer bei uns noch Alternativen, Lösungsmöglichkeiten für das, was nicht so läuft.
Es gibt,
wenn dein Kind die wachen Augen irgendwo bewahrt und wenn sie zeitweise zu sind, aber Hauptsache die Fähigkeit, wieder mal zu blinzeln und die Sterne wieder zu sehen, wenn er die bewahrt, ja, dann gibt's die Möglichkeiten. Also sei nicht zu rigide in dem, ja, und dann hat er das, und jetzt ist er fast fertig mit dem Studium für Green Building. Das ist ein Studiengang für Hausrenovierung und was er hier größtenteils auch gemacht hat.
Hier bei euch zu Hause?
Ja.
Ja, sehr, sehr schön geworden. Also es ist ein sehr schöner Hof.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall viel, was irgendwie auch bei mir jetzt sacken muss, finde ich.
Ja.
Als Mutter vor allem natürlich. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit meinen Grundschülern zu Hause mache, außer ein stabiles Zuhause geben.
Ja, ist doch super, ist doch ganz viel Großes.
Ich versuche, das steckt ja in mir drin, in vielen vielleicht auch, den Noten nicht so einen Wert zu geben. Ich versuche es wirklich. Ich, ne?
Das ist und auf die andere Seite der Waagschale auch immer wieder so dieses, was weiß ich, das, was dir Freude macht. Wirklich, da sage ich bewusst dir auch, weil manchmal ist so, wir Eltern sind dann, kommen dann in so ein Leben rein, wo ja, Hauptsache wir schaffen das so oder so und verlieren dann auch die Vision von was bringt eigentlich Umfeld rein, ja? Die Kinder leben lieber mit jemandem, wo am Wochenende Bergsteigen geht oder klettern und sagt, lass uns mal an der Hauswand klettern üben zusammen, dann hängen wir die Dinger da oben rein, ja? Mhm. Tatsächlich gesehen in der Zeitschrift. Da hängen die abends ihre Klettergerüste ein, klettern da an der Wand hoch mit ihren Kindern. Da denke ich, das ist toll, das ist besser wie ja. Hausaufgaben sich streiten.
Ja, das stimmt.
Denke, das verlieren wir manchmal aus den Augen. Ja, dieses, dass wir ja auch unsere Leidenschaft sozusagen haben als Menschen, von dem die Kinder auch leben, dass ja. in der Familie trotzdem noch was läuft.
Ja.
Ja, lieber mal abends noch im Park radeln. Und da Picknick machen als rumnölen an irgendeinem, was weiß ich, keine Ahnung.
Hm. Ja. Weniger nölen, mehr leben.
So, ja.
Ja, ja. Prima, genau. Schönes Schlusswort.
Ja.
Herbert, vielen, vielen lieben Dank.
Gerne.
Es hat total Spaß gemacht.
Mir auch.
Es ist ein bisschen schwierig, jetzt guten Gewissens meine Kinder in die Grundschule zu schicken.
Nein, ach du, das will ich gar nicht. Du hast ja die andere Seite der Waage in der Hand.
Ja,
in der Hand gewissermaßen, ja. Natürlich ja. auch nicht, du hast auch nicht deine Karten in der Hand, wenn du, manchmal hast du den Rückenwind nicht und manchmal hast du ihn, aber dann sei umso happier, wenn du ihn hast.
Vielen lieben Dank, Herbert.
Gerne.
So, das war's für heute. Das war Was ein Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?